ARD.
Ja, die Firma Reckmann, die die Gleise in Auschwitz verlegt, vor allen Dingen die Gleise, die dann als sogenannte Rampe bekannt werden.
Tagesbericht Nummer 250, 20. Mai 1944. 480 Häftlinge, Wetter gut.
Das ist etwas, was von Anfang an eine enge Verzahnung bildet, nämlich die Beschäftigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern.
Wie die Zahl der Kriegsgefangenen zusammengeschrumpft ist, geht daraus hervor, dass wir vor circa 6 Wochen, also zu Beginn, 400 Kriegsgefangene auf der Baustelle hatten. Heute sind es noch 125 Mann. Die anderen sind inzwischen verstorben.
Am 20. Mai 1944 schreibt ein Bauleiter in seinen Tagesbericht. Es sei nicht möglich gewesen, Material von Waggons zu entladen, da zu viel los war auf den Gleisen. Sie wären durch sogenannte Sondertransporte besetzt gewesen. Was nach einem normalen Bericht von einer Bahnhofsbaustelle klingt, passierte allerdings beim Bau der Gleisanlagen in Auschwitz-Birkenau. Sondertransporte, das sind Züge mit Hunderttausenden deportierten Jüdinnen und Juden. Sie werden nach ihrer Ankunft selektiert und der Großteil von ihnen ermordet. In den Pausen zwischen den Transporten baut die Firma weiter an den unfertigen Gleisen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin. Und in dieser zweiten Staffel sprechen wir über NS-Täter und Täterinnen, deren Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig ist. Zu dem Podcast gibt es auch eine erste Staffel, die findet ihr in der ARD-Audiothek. Und auch in dieser Folge ist wieder Historiker und Buchautor Stefan Hörtler dabei. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
Stefan, in dieser Folge geht es ganz konkret um Baufirmen. Warum sollten wir uns mit Baufirmen und mit ihren Verbindungen zum Nationalsozialismus überhaupt beschäftigen?
Diese Baufirmen, über die wir reden, und wir reden nicht über einzelne, haben in doch einer unglaublich großen Dimension am Bau des Konzentrationslagersystems mitgewirkt. Und die Frage natürlich, warum nicht SS-eigene Betriebe, kann man sich vielleicht auch mit sagen, dem Vergleich dieser Lager mit Städten anschauen. Diese Lagerkomplexe wie zum Beispiel Auschwitz haben eine Größenordnung einer Stadt. Das heißt, eine unglaubliche Infrastruktur, die dahinter steht, eine Infrastruktur, die errichtet werden muss, aber auch eine Infrastruktur, die notwendig ist, um diese Lagerkomplexe zu errichten. Und das ist eine Dimension, die von einigen einzelnen Firmen nicht mehr gestemmt werden kann, sondern eigentlich durch eine große Anzahl verschiedener Firmen und Gewerke notwendig ist.
Am Anfang haben wir ja den Bau der Gleisanlagen in Auschwitz-Birkenau erwähnt. Der KZ-Komplex Auschwitz war riesig und wurde ja auch immer wieder erweitert. Wer hat denn die Bauten geleitet und am Ende durchgeführt?
Die Leitung der Baumaßnahmen liegt in den Händen der SS und ab 1942 unter dem Dach des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Vor Ort sind es die Bauleitung der Waffen-SS und Polizei, in Auschwitz die Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei, die Baumaßnahmen koordinieren. Sie sind mit Errichtung des Lagers vor Ort und bleiben auch vor Ort während der gesamten Bestehenszeit des Lagers und geben auch die Aufträge an die Firmen heraus und dementsprechend auch an die zivilen Firmen.
Und was für Aufträge waren das? Was wurde da gebaut von zivilen Firmen?
Wir haben alle Gewerke mit dabei. Wir haben Elektroanlagen, wir haben Holzbauten, wir haben Häuser aus Stein, wir haben Kanalbauten, Leitungen, die verlegt werden müssen. Die Firma Topf & Söhne baut an den Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau mit, aber auch viele andere Bauten bis hin zu den Feuerlöschteichen, die unter anderem auch in unmittelbarer Nähe der Gaskammern und Krematorien errichtet werden.
Und auch die Gleise müssen gebaut werden und da kommt eine Firma aus Cottbus ins Spiel.
Ja, die Firma Reckmann, benannt nach dem Inhaber Richard Reckmann, die Gleise in Auschwitz verlegt, vor allen Dingen die Gleise, die dann als sogenannte Rampe bekannt werden. Und in den Akten wird dieser Bau als Bauwerk 27 bezeichnet, oft abgekürzt mit BW 27, was dann später als Rampe mit bezeichnet wird. Die Firma Reckmann baut aber auch viele andere Dinge in Auschwitz.
Über den Bau der Rampe in Auschwitz sprechen wir gleich später noch ein bisschen genauer. Erst einmal zurück zur Firma Reckmann. Was ist denn überhaupt bekannt über Richard Reckmann und über seine Firma, vor allen Dingen in Bezug auf die Anfangszeit nach 1933?
Die Firma Reckmann stammt aus Altdöbern, das befindet sich im Süden Brandenburgs, nicht weit von Senftenberg entfernt. Und schon der Vater von Richard Reckmann hat eine Gleis- und Tiefbaufirma betrieben. Und der Sohn Richard Reckmann übernimmt dann die Firma seines Vaters und zieht darauf nach Cottbus und verlegt auch damit den Sitz der Firma nach Cottbus. Und wenn wir uns die lokalen Strukturen in Cottbus ansehen und auch den Firmensitz, können wir erkennen, dass der Firmensitz fußläufig in der Nähe des SS-Sitzes war, auch der NSDAP.
Und was für Netzwerke hatte die Firma denn am Ende mit der NSDAP oder anderen Mitgliedern der Partei oder der SS?
Ja, das mag vielleicht überraschen, wenn wir uns Richard Reckmann selbst ansehen, können wir erkennen, dass er nicht Mitglied der SS war, obwohl er enge wirtschaftliche Beziehungen zu Waffen der SS gepflegt hat und auch eine große Anzahl von Aufträgen von der SS kam. Und wenn wir uns weiter dieses Dickicht auch der Firma ansehen und auch verschiedene Führungspersonen innerhalb der Firma, fällt unter anderem eine Person auf, nämlich Theodor Benneck. Und Theodor Benneck war bis 1939 KZ-Häftling. Er war in Buchenwald inhaftiert, er war ein früheres Mitglied der KPD und er war als sogenannter Rückfälliger auch mehrfach inhaftiert. Er war bis 1937 Häftling im Konzentrationslager Lichtenburg, mit Auflösung des Lagers dann nach Buchenwald verlegt worden und wird 1939 entlassen. Und damit kommen wir doch zu einem eher außergewöhnlichen Fall, denn Benneck ist derjenige, der dann insbesondere in den besetzten Gebieten mit tätig ist für die Firma, vor allen Dingen als Lagerleiter und in zentraler Instanz auch die Zwangsarbeit für die Firma Reckmann organisiert und vor allen Dingen überwacht.
Das klingt tatsächlich ziemlich ungewöhnlich. Wie ist denn Benneck an diese Stelle gekommen?
Die genauen Hintergründe sind immer noch Teil auch von wissenschaftlichen Forschungen und Aufarbeitungen. Auch ein Kollege von mir, Andreas Weigelt, arbeitet an einem Buchprojekt zu diesem Thema, das in der Tat auch ein wichtiges Projekt ist. Und diese Figur Benneck ist trotzdem etwas, was man ja in diesem Gewaltraum nicht erwartet. Ein ehemaliger KZ-Häftling, der am Ende selbst führend die Zwangsarbeit für die Firma Reckmann organisiert. Was wir wissen, ist, dass er 1939 nach der Entlassung nach Altdöbern geht. Und das ist ja wiederum auch der alte Sitz der Firma, sodass es zu einer Zusammenarbeit zwischen Reckmann und Benneck kommt. Und Benneck in der Tat auch innerhalb der Firma protegiert wird und diese Positionen auch des Lagerleiters in den besetzten Gebieten innehat. Benneck wird in mehreren Kontexten auch als eine gewaltvolle Figur erinnert, die in verschiedenen Instanzen und auch gegenüber verschiedenen Gruppen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern extreme Gewalt ausgeübt hat.
Wie sahen denn die Aufträge im Vorfeld aus?
Die Aufträge setzen sich aus einer breiten Klaviatur zusammen. Die Firma Reckmann arbeitet natürlich als Gleisbaufirma eng mit der Reichsbahn zusammen, mit verschiedenen anderen an militärischen Projekten. Und das ist natürlich auch etwas, was fast schon selbstredend ist. Mit Kriegsbeginn 1939 und den verschiedenen Baumaßnahmen werden natürlich eine Vielzahl von Aufträgen an diese Firmen vergeben. Und Reckmann ist ein Profiteur dieser Aufträge, die ab 1939 explodieren, auch weiterführend dann mit dem Angriff auf die Sowjetunion und in den dortigen besetzten Gebieten dann immer mehr auch expandieren. Und gerade Infrastrukturleistungen, Versorgungssysteme, Schienensysteme sind zentral für verschiedene Aspekte auch der Versorgungssysteme in den besetzten Gebieten und natürlich grundlegend im Nationalsozialismus.
Das heißt, die Firma Reckmann hat am Ende auch von Zwangsarbeit zum Beispiel profitiert.
Das ist etwas, was von Anfang an eine enge Verzahnung bildet und auch bei der Firma Reckmann zu einem Alltagsphänomen kommt, nämlich die Beschäftigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Und das schließt die verschiedensten Gruppen auch von Zwangsarbeitern ein, von jüdischen Zwangsarbeitern, von Kriegsgefangenen, von sogenannten zivilen Zwangsarbeitern. Und es gibt einen Bericht der Firma Reckmann von 1941, aus der man relativ gut herauslesen kann, was eigentlich diese Alltäglichkeit und schon Gewöhnung und auch das Selbstverständnis dieser Zwangsarbeit bedeutet.
Tarnopol, 25. November 1941. Die Belegschaft setzt sich hier zusammen aus jüdischen Arbeitskräften, Polen, Ukrainern und russischen Kriegsgefangenen. Die durchschnittliche Belegschaftsstärke bewegt sich zwischen 0 und 1200 Mann. Die Zahlen selbst sind außerordentlich schwankend. Es fehlen an manchen Tagen 30, 40 und 50% der Belegschaft. Auch die Inanspruchnahme der hiesigen SS hat bisher keine großen Erfolge gehabt. Die schlimmsten Erfahrungen mussten wir mit den russischen Kriegsgefangenen machen, die zwar jeden Tag auf der Baustelle sind, deren Arbeitsleistungen aber nicht im geringsten befriedigen. Wie die Zahl der Kriegsgefangenen zusammengeschrumpft ist, geht daraus hervor, dass wir vor circa 6 Wochen, also zu Beginn, 400 Kriegsgefangene auf der Baustelle hatten. Heute sind es noch 125 Mann. Die anderen sind inzwischen verstorben. Morgen soll das Lager wieder aufgefüllt werden.
Bei dieser Quelle sehen wir auch eine interessante Parallele zu unserer zweiten Folge, wo wir über Adolfi und IG Farben gesprochen haben. Da ging es auch um den Einsatz von Zwangsarbeitern und darum, dass diese Menschen eben nicht als Menschen angesehen wurden, sondern als Arbeitsmaterial und dass da keine menschenwürdigen Arbeitsbedingungen vorherrschten.
Ja, und die gleiche Perspektive haben wir eigentlich auch bei der Firma Reckmann. Und wie der Bericht sehr, sehr deutlich macht, ist es nicht nur ein menschenverachtender Blick, sondern auch dieser Aspekt, Menschen als, in Anführungsstrichen, Menschenmaterial zu sehen, kommt deutlich hervor. Und neben der Selbstverständlichkeit, die ich vorher schon angesprochen habe, ist das Problemfeld, was die Firma Reckmann skizziert, vor allen Dingen die Arbeitsleistung, mit der sie unzufrieden ist. Und was auffällt, ist, dass Arbeitsbedingungen und auch überhaupt die Lebensbedingungen überhaupt keine Rolle spielen, sondern die Unzufriedenheit über Arbeitsleistungen, weil diese Menschen schlichtweg versterben. Und sie versterben natürlich aufgrund der Gewalt, der unzureichenden Lebensbedingungen und vieler anderer Aspekte, die aber keine Rolle spielen. Damit sind sie ja nicht zu sagen, das ist nicht Ausdruck der Unzufriedenheit, dass es möglicherweise diesen Menschen schlecht geht oder dass man die Verpflegung verändern müsste oder auch die medizinische Versorgung. Also die Unzufriedenheit richtet sich nicht auf die lebensfeindlichen Umstände, sondern die Unzufriedenheit richtet sich ausschließlich auf die dadurch mangelnde Arbeitsleistung.
Obwohl das ja eigentlich zusammenhängt. Also die mangelnde Arbeitsleistung entsteht ja auch durch die schlechten Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen.
Ja, und diese Logik ist aber sagen schon so weit weg und wir können eigentlich an diesem Schriftstück auch gut erkennen, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Firma Reckmann mit verschiedenen Gruppen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zusammenarbeitet, sondern dass hier schon eine Erfahrung und auch eine gewisse Erfahrungswelt hinter ihnen liegt, die nicht nur Gewöhnung, sondern auch sagen, pure Gewaltvorstellung als selbstverständlich mitschwingen lassen.
Aber zu diesem Zeitpunkt arbeitet die Firma Reckmann noch nicht in Auschwitz.
Die Firma ist schon in verschiedenen Projekten mit involviert, aber wenn wir jetzt den Blick nochmal auf die Rampe, die sogenannte Rampe in Auschwitz werfen, können wir erkennen, dass der Bau der Rampe schon ab 1941 geplant ist, aber dieses Bauprojekt doch so richtig erst 1943 an Fahrt aufnimmt und auch die sozusagen in der konkreten Umsetzung auch begonnen wird. Und hier kommt natürlich die Firma Reckmann dann auch entscheidend ins Spiel.
Das heißt also, das Bild, was wir alle vor Augen haben, wenn wir an Auschwitz denken, also die Gleise, die direkt durch das Tor ins Lager kommen, die waren bis 1943 noch gar nicht da.
Die waren sogar bis 1944 gar nicht da. Und das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, der betont werden muss, da diese sogenannte Rampe ja auch zu einem Symbol geworden ist. Genauso wie Auschwitz zum Symbol des Massenmords und des Holocaust geworden ist, ist die Rampe auch als Bild zum Symbol der Deportationen geworden. Aber, und das ist wichtig zu betonen, die Transporte kommen erst an einem Nebengleis am Bahnhof Auschwitz an. Und auch dort wird in Erweiterung eine sogenannte Rampe errichtet, die auch oft als alte Judenrampe bezeichnet wird, wo die Selektionen stattfanden. Und dann die Überführung nach Auschwitz organisiert wurde, entweder zu Fuß oder mit dem LKW, gegebenenfalls auch direkt zu den Gaskammern. Und das setzt eine unglaubliche Infrastruktur voraus, auch bei den Wachmannschaften. Kompanien mussten das weiträumig abriegeln, es musste überwacht werden, Fluchten mussten vermieden werden. Und der Bau dieser Rampe sollte genau das vereinfachen, nämlich das Gleis direkt hineinlegen. Aber bis Mai 1944 wird es diese Rampe nicht geben.
Und woran liegt das? Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine perfide Frage, weil das natürlich den Massenmord vereinfacht, aber trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, in so einem gut organisierten System, durchgeplanten System, warum dauert es so lange, bis man den Schritt geht, diese Rampe tatsächlich zu bauen?
Das sind Aspekte, die wir eigentlich auch an mehreren Orten haben, auch im gesamten KZ-System, dass bestimmte Planungsprozesse einsetzen, dann wieder zurückgestellt werden, weil andere Prioritäten dann an Bedeutung gewinnen und dann wieder sozusagen weiter verfolgt werden. Und wir haben solche ähnlichen Wellenbewegungen am Ende auch in Auschwitz. 1941 mit den Planungen von Auschwitz auch als großes Kriegsgefangenenlager, vor allem für sowjetische Kriegsgefangene, Planungen, die anfangs von 100.000, teilweise sogar bis 200.000 Menschen gehen. Das sind Dimensionen, die deutlich machen, dass ein Gleisanschluss in das Lager die Logistik deutlich vereinfacht hätte. Also die Ursachen für den Planungsbeginn 1941 liegen auf der Hand. Diese Dimensionen werden nicht umgesetzt, auch diese Dimensionen des Kriegsgefangenenlagers nicht, sodass bestimmte Planungen wieder in den Hintergrund rücken. 1942 haben wir dann die Intensivierung auch des Massenmords, vor allen Dingen in den Gaskammern, den sogenannten Bunker 1 und Bunker 2 umgebaute Bauernhäuser in Auschwitz-Birkenau, die wiederum dann die Frage mit aufwerfen, aber trotzdem noch kein wirklich konkreter Baubeginn zu verzeichnen ist.
Und wann geht es dann ganz konkret los und wie ist dann auch die Firma Reckmann involviert?
Die Intensivierung der Baumaßnahmen sind dann im Sommer, Spätsommer 1943 zu verzeichnen. Und es gibt auch ein klares Ursachenkorsett dafür. Wir haben zum einen die Fertigstellung der großen Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau. Das heißt, die beiden, das sind ja immer spiegelbildlich gebaute Vernichtungsanlagen 2 und 3, die befinden sich dann am Ende der später fertiggestellten Rampe und 4 und 5 im kleinen Wäldchen. Und diese Anlagen werden zwischen März und Juni 1943 fertiggestellt. Und damit nehmen auch die Massendeportationen und auch die Vernichtungstransporte nach Auschwitz zu. Und zu den ersten Mordaktionen und auch großflächigen, groß angelegten Mordaktionen im Sommer 1943 gehört die Auflösung der Ghettos wie Sosnowitz oder Benzin, die dann mit den Deportationen Anfang August 1943 Zehntausende von Menschen in kürzester Zeit nach Auschwitz deportieren und auch unmittelbar nach ihrer Ankunft einen Großteil ermorden. Und wir konnten ja in der Folge zu Günter Adolfi bereits darüber sprechen. Wir haben ja hier eine enge Verbindung auch zu den ursprünglichen Bewohnern von Auschwitz, die ja deportiert werden nach Sosnowitz und dann mit den Deportationen 1943 wieder zurückkehren, um ermordet zu werden und ein dienstfreier Tag oder sogar zwei mit eingerichtet werden 1943. Und in dieser Dichte der Deportationen noch im August setzen dann die Absprache mit der Firma Reckmann und die dann doch großflächigeren Erdarbeiten ein.
Neben den Tätern und Vollstreckern gab es viele Deutsche, die entweder begeistert, schweigend oder resignierend Macht, Terror und Ausgrenzung wahrnahmen. Überlieferte Tagebücher aus der Zeit zwischen 1933 bis zum Kriegsende 1945 geben Einblicke. Welche Hoffnungen, Sorgen und Ängste gingen den Menschen in dieser Zeit durch den Kopf? In der ARD-Mediathek ist dazu ab jetzt die vierteilige Serie Hitlers Volk, ein deutsches Tagebuch, zu sehen. Den Link in die Mediathek findet ihr in den Shownotes.
Also 1943 geht es dann los mit dem Bau der Gleise und wir wissen ja auch schon, die Firma Reckmann hat Tagesberichte angefertigt. Was lesen wir denn aus diesen Tagesberichten? Wie sieht denn der Lageralltag zwischen der Firma Reckmann und der SS konkret aus?
Innerhalb dieses Projektes auch zum Bau der sogenannten Rampe, dem Bauwerk 27, schickt die Firma Reckmann eine gewisse Zahl an deutschen Zivilarbeitern nach Auschwitz, die den Arbeitsprozess mit überwachen. Allerdings schon verbunden auch mit der deutlichen Forderung, dass zur Verstärkung der Baumaßnahmen eine höhere Zahl von KZ-Häftlingen zur Zwangsarbeit eingesetzt werden muss. Und diese Selbstverständlichkeit, die schwingt schon auch bei den Planungsarbeiten mit. Das ist ganz klar auch eine Erwartungshaltung der Firma und auch eine Erwartungshaltung, die seitens der SS auch als eine Selbstverständlichkeit wiederum auf der anderen Seite erfüllt wird. Die deutschen Zivilarbeiter, die werden untergebracht auf dem Gelände der Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei. Und auch hier sehen wir wieder diese Verzahnung. Zivilarbeiter, die nicht im Korps der SS dienen, auch keine SS-Mitglieder sind, aber dennoch mit in diese Prozesse eingeflochten werden und somit ein funktionierendes Netzwerk, und das meine ich nicht als Seilschaft, sondern im Sinne sozusagen einer Bewältigung von Aufgaben, funktioniert in all ihrer Arbeitsteiligkeit, ein Nebeneinander, ein Miteinander auf engstem Raum. Das sind alle Vorabsprachen und Strukturbedingungen, die erstmal geschaffen werden müssen, bevor so ein Bauprojekt beginnt. Und dass KZ-Häftlinge dann den Bau begleiten, ist, wenn wir uns die Geschichte der Firma Reckmann ansehen und auch uns das Dokument von 1941 noch aus Tarnopol mit in Erinnerung haben, ja nur eine Fortsetzung einer langen Reihe im Einsatz dieser Häftlinge.
Und das heißt aber auch, dass die Mitarbeiter der Firma Reckmann auch mitbekommen jeden Tag, was im Konzentrationslager selbst passiert.
Das ist offenkundig. Sie arbeiten mit den KZ-Häftlingen jeden Tag zusammen. Sie sehen die Bedingungen und sie sind ja auch über einen längeren Zeitraum vor Ort. Das heißt, ein Wissen auf Seite der deutschen Zivilarbeiter ist deutlich vorhanden. Zumal wir aus der längeren Firmengeschichte davor sehen, dass das ja nicht der erste Einsatz von Gefangenen im Dienste der Firma war. Und somit man ja auch hier wieder auf einen Erfahrungshorizont zurückgreift. Und in dieser Gemengelage schreibt die Firma Reckmann am 1. Februar 1944 an die SS in Auschwitz, um ihre Forderung klar auszudrücken und natürlich auch ihre Vorstellung zum Einsatz der KZ-Zwangsarbeit in Auschwitz. Ich zitiere: Für die von mir auszuführenden Erd- und Oberbauarbeiten werden mir laufend Häftlinge zur Verfügung gestellt. Durch meinen Bauführer ist mir nun mitgeteilt worden, dass Leiter die Zusammensetzung dieser Arbeitskolonnen fast täglich wechselt und immer andere Leute zur Arbeit beordert werden. Weiter geht es im Dokument. Dieser ständige Wechsel trägt leider nicht dazu bei, die Leistungen der Leute auf ein erträgliches Maß zu steigern. Ich habe feststellen müssen, dass infolge dieser Minderleistung die Fertigstellung der Gleisarbeiten sehr stark verzögert wird. Gerade bei Oberbauarbeiten kommt es darauf an, möglichst immer die gleichen Leute beisammen zu halten, um das dauernde Anlernen zu vermeiden. Was wir hier erkennen, ist wieder die mangelnde Leistung, die von der Firma Reckmann beanstandet wird. Und eine deutliche Parallele, wir sind jetzt schon 3 Jahre weiter, zu dem Dokument von 1941 aufweist.
Das heißt aber auch, dass die Zusammenarbeit zwischen SS und der Firma Reckmann nicht immer reibungslos funktionierte.
Ich würde das eher als einen Aushandlungsprozess sehen. Die Firma Reckmann hat unternehmerische Interessen und dazu gehört es, dass gerade bei bestimmten Arbeiten eine nicht nur konstante Zahl an Zwangsarbeitern verfügbar ist, sondern diejenigen, die auch diese Arbeiten ausführen können, weil sie von der Firma angeleitet oder angelernt wurden. Und sobald diese wechseln, müssen die natürlich immer wieder angelernt werden. Und das ist ein Reibungsverlust aus Sicht des Unternehmens, den es zu vermeiden gilt. Und dieser Aushandlungsprozess findet statt. Und wir können übrigens erkennen, dass die Firma Rickmann da keine Ausnahme ist. Wenn wir uns das für das gesamte KZ-System ansehen, sehen wir deutlich, wie sich Firmen beschweren, dass sie nicht die KZ-Häftlinge bekommen, die sie sich eigentlich zum Beispiel ausgesucht haben oder die sie in Anführungsstrichen bestellt haben. Und die SS und vor allen Dingen auch die entsprechende Abteilung für den Arbeitseinsatz, so hieß das, zeigen die Zwangsarbeit und die Organisation der Zwangsarbeit im Lagersystem, reagiert darauf und versucht, den Unternehmen weitgehend auch entgegenzukommen.
In diesem Schreiben, was du gerade zitiert hast, da kam es mir vor, als ob die Firma Rickmann tatsächlich auch so ein bisschen die INS-Bürokratiesprache benutzt. Kann das sein?
Das ist so, und wir können auch anhand der Tagesberichte, die im Rahmen des Baus der Rampe entstehen 1943/44 deutlich erkennen, dass sie sukzessive Abkürzungen der SS übernimmt und auch bestimmte Sprachcodes der SS.
Tagesbericht Nummer 249 vom Gleisanschluss BW 27, 19. Mai 1944. 350 Häftlinge und 8 Zivilarbeiter und ein Lokführer. Ein Bagger, 9 Stunden, im Betrieb für Abbruch der Rampe für Gleis 22 und 23. Innerhalb der Wachgebäude bis Krema 2 durfte wegen Sondertransporten überhaupt nicht gearbeitet werden heute. Tagesbericht Nummer 250 vom Gleisanschluss BW 27, 20. Mai 1944. 480 Häftlinge, Wetter gut, die am 17., 18. und 20. Mai 1944 eingegangenen Waggon mit Material konnten bisher nicht entladen werden, da stündlich Gleise durch Sondertransporte besetzt waren.
Jetzt war zweimal von Sondertransporten die Rede. Was ist damit genau gemeint?
Mit den Sondertransporten sind die Deportationen aus Ungarn gemeint, und es ist schon bezeichnend, wie zum einen diese Begrifflichkeiten übernommen werden. Sondertransporter, das ist ein Begriff, der auch in den SS-Dokumenten immer wieder auftaucht, und auch Abkürzungen wie Krema 2, was für Krematorium und Gaskammer 2 steht. Damit wird auch deutlich, wie eng die Zusammenarbeit und Verzahnung abläuft. Und man muss ja an der Stelle auch betonen, das sogenannte Ungarn-Programm, das heißt die Deportationen aus Ungarn nach Auschwitz-Birkenau, starten Mitte Mai. Und die gerade zitierten Dokumente stammen aus den Tagen unmittelbar nach Deportationsbeginn. Das heißt, der Bau läuft ja parallel weiter mit Hunderten von KZ-Häftlingen, mit den deutschen Zivilbeschäftigten der Firma Rickmann und natürlich mit allen damit verbundenen Baumaßnahmen, inklusive auch der Waggons der Firma, die ja auch auf der Rampe stehen und dementsprechend auch auf den Fotografien, die zu dieser Mordaktion überliefert sind.
Und was das Ungarn-Programm genau ist, das erklärt Stefan in der 6. Folge der 1. Staffel. Diese Folge heißt Paul Werner und die Liebe. Ihr findet sie in der ARD Audiothek. Du hast ja am Anfang schon gesagt, es gab einige Firmen, die hier involviert waren. Die Firma Rickmann war kein Einzelfall. Kannst du denn noch andere Beispiele für Firmen nennen, die hier wichtig sind?
Ja, direkt in dem Aktenkonvolut zur Firma Rickmann zum Bau der Rampe, aber auch zu anderen Baumaßnahmen in Auschwitz taucht zum Beispiel die Firma Anhalt auf. Eine Firma aus Berlin, die auch in Auschwitz, aber auch in anderen Konzentrationslagern Baumaßnahmen durchgeführt hat und in Auschwitz unter anderem die Feuerlöschteiche, die ich bereits erwähnt habe, in unmittelbarer Nähe der Gaskammern gebaut hat. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Feuerlöschteiche wurden gebaut, als der Massenmord schon voll im Gange war. Das heißt, parallel zu den Tötungen und auch zu den Verbrennungen, sodass auch diese Firma mittendrin war und im vollen Bewusstsein über die Abläufe in Auschwitz diese Baumaßnahmen durchgeführt hat.
Und hatte die Firma Anhalt noch mehr Aufträge, beziehungsweise gibt es einen Unterschied zwischen dieser Firma und der Firma Rickmann?
Ein Unterschied, der zumindest bei den beiden Firmeninhabern auffällt, ist, dass der Inhaber der Firma Anhalt aus Berlin, Herwart Anhalt, selbst Mitglied der SS war und sich auch freiwillig für die Waffen-SS gemeldet hat, nach eigenen Aussagen im Januar 1942.
Und auch für die Firma Anhalt war das Ganze wahrscheinlich gewinnbringend, weil sie eben auch Zwangsarbeiter zum großen Stil eingesetzt haben.
Darauf greift die Firma Anhalt genauso zurück wie die Firma Reckmann. Und für beide ist das natürlich ein lukratives Geschäft. Durch diese Großaufträge, egal ob durch die Reichsbahn im Laufe des Zweiten Weltkrieges, aber auch durch die Waffen-SS, vergrößert sich das Betriebskapital enorm und auch der Gewinn steigt. Wenn wir uns das Betriebskapital der Firma Anhalt in Berlin 1935 anschauen mit knapp 5.400 Reichsmark, sehen wir nachher eine Steigerung in den 40er Jahren des Reingewinns zwischen 200 bis 300.000 Reichsmark. Das ist natürlich eine unheimliche Explosion des Gewinns.
Jetzt hast du zwei Firmen genannt, die Firma Anhalt und die Firma Reckmann. Und die Verbindung dieser beiden Firmen hast du aus einer Quelle herausgelesen. Das heißt, es gab da auch ein Netzwerk.
Ja, das ist richtig. Und dieses Netzwerk können wir eigentlich auf drei Ebenen definieren. Das ist zum einen die Arbeitsteiligkeit im Rahmen dieser Baumaßnahmen selbst. Auch die Firma Reckmann und Anhalt arbeiten an identischen Bauprojekten zusammen. Und eine weitere Komponente kommt hinzu. Herbert Anhalt war 1942/43 für die deutschen Ausrüstungswerke tätig mit einem Sitz auch in Oranienburg-Sachsenhausen. Und damit knüpft er natürlich auch enge Beziehungen nicht zur SS, sondern vor allen Dingen auch zum KZ-System. Und die deutschen Ausrüstungswerke waren ja nicht nur in Sachsenhausen, sondern auch in anderen Lagern wie Auschwitz tätig. Und dementsprechend knüpft er geschäftliche Beziehungen und am Ende baut er ja auch sowohl in Auschwitz als auch in Sachsenhausen. Wir können sehen, dass durch diese Verknüpfung sicherlich auch Aufträge generiert wurden.
Und gab es noch mehr Firmen, die dort tätig wurden?
Es gibt für 1943 eine Aufstellung diverser Firmen, die zum Beispiel in Auschwitz tätig waren. Das ist eine lange Liste, die ich gar nicht zitieren kann, aber vielleicht einige Beispiele, um auch über Reckmann und Anhalt hinauszugehen. Karl Brandt aus Halle, Kontinentale Wasserwerksgesellschaft Berlin, Deutsche Bau AG, Breslau, Lepski und Co., Bunzlau, bis hin zu Topf und Söhne, Erfurt. Also wir haben eine Bandbreite an Unternehmen und vor allem auch eine Bandbreite an Gewerken, die beim Bau dieser Konzentrationslager tätig waren.
Und die dann auch zivile Arbeiter zum Beispiel mitgebracht haben, die dort tätig waren, die vor Ort waren, die mitbekommen haben, was in den Konzentrationslagern passierte, genauso wie auch die Firmeninhaber. Das war jetzt ja schon ein großes Portfolio an Unternehmen. Da drängt sich so ein bisschen die Frage auf, wie viele Unternehmen gibt es denn eigentlich heute noch, die damals involviert waren?
Vielleicht reicht hier sogar der Blick auf ein Unternehmen, nämlich wir haben über die Firma Anhalt aus Berlin bereits gesprochen und wir können auch auf der Website der Firma sehen, dass es ein Familienunternehmen in der fünften Generation ist und seit 1885 in Familienbesitz. Und vielleicht ist genau diese Firma Anhalt mit ein Beispiel, dass diese komplexen Strukturen teilweise zwar aufgearbeitet sind, aber natürlich eine Unternehmensgeschichte wie von Anhalt in dem Falle noch nicht aufgearbeitet wurde.
Wir haben übrigens mal nachgeschaut und nachgefragt. Die Firma Anhalt ist nach dem Krieg in der Tat von den Nachkommen unter gleichen Namen weitergeführt worden. Der jetzige Inhaber ist sich der Geschichte seiner Firma bewusst und steht einer kritischen Aufarbeitung offen gegenüber. Aber zurück zum Gleisbauer Reckmann. Wie sieht es denn da aus?
Die Firma Reckmann gibt es heute nicht mehr. Noch kurz vor Kriegsende ist Richard Reckmann nach Hannover gegangen und setzt in Cottbus beim Sitz der Firma einen Treuhänder ein, Georg Supper. Und Georg Supper hat bereits während der NS-Zeit auch für die Firma gearbeitet und war für sie tätig. Und die Firma wird letztendlich aufgelöst und enteignet und Supper dann zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Gegen Richard Reckmann werden dann mehrere Verfahren auch angestrengt in der Bundesrepublik, die allerdings eingestellt werden und auch bei einigen ist relativ deutlich und kommt auch aus den Schriftstücken der Staatsanwaltschaft heraus, dass es sich bei diversen Anschuldigungen offenbar auch um eine Verwechslung gehandelt hat, nämlich eine Verwechslung zwischen Richard Reckmann auf der einen Seite und dem bereits anfangs erwähnten Theodor Benneck, der als Lagerleiter für die Firma Reckmann in den besetzten Gebieten tätig gewesen war.
Was mir jetzt auffällt bei diesen ganzen zivilen Firmen, teilweise auch kleinen zivilen Firmen, die hat man nicht so richtig auf dem Schirm, wenn man nach NS-Klicken fragt, oder?
Diese Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten resultieren aus gewissen Vorstellungen, was diese Welt der Lage eigentlich war. Und im Zentrum stehen häufig schwarz uniformierte SS-Männer. Der zivile Bereich, überhaupt Zivilisten, fallen aus dieser Perspektive heraus. Das haben wir bereits bei der Folge zu Irmgard Dirks und später Fürchner gesehen, dass Figuren, die in Zivil ihren Dienst im KZ-System verrichten, unsichtbar werden und auch Zivilisten gar nicht in dieses Bild von NS-Täterschaften reinpassen, obwohl sie mit verschiedenen Aspekten bis hin zum Bau der Lager auf das Engste damit verflochten waren.
Umso wichtiger, dass wir endlich anfangen, darüber zu reden und auch zu zeigen, Verantwortung und Mitwisserschaft waren im Nationalsozialismus auf sehr vielen Schultern verteilt. Es gab viele kleine Rädchen im Getriebe, ohne die das System von Terror und Massenmord nicht funktioniert hätte. Danke dir, Stefan, für die Einordnungen und natürlich auch für deine unermüdliche Forschung zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Und euch danke ich fürs Einschalten und Zuhören. In unserer nächsten und letzten Folge dieser Staffel sprechen wir über Ehefrauen von SS-Männern. Wie viel wussten die Frauen? Wie nah waren sie Folter und Massenmord? Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek. Wenn ihr euch für Geschichte interessiert, dann haben wir noch einen besonderen Hörtipp für euch. Und zwar den TerraX History Podcast vom ZDF. Einmal im Monat erzählen Host Mirko Trotschmann und sein Team Spannendes und Ungehörtes aus der Geschichte und was diese Themen heute noch mit uns zu tun haben. In der aktuellen Folge geht es um die Geschichte der Imperien und des Imperialismus. Was waren die großen Imperien der Geschichte? Warum sind sie untergegangen und erleben wir gerade etwa eine Rückkehr des Imperialismus? TerraX History, der Podcast, findet ihr in der ZDF-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke, unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anais Roth. Produktionsleitung Jochen Papke und Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tiergen und Juliane Zaja. Wir danken dem Bundesarchiv für die freundliche Unterstützung. Ebenso dem Stadtarchiv Cottbus, dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Staatsarchiv Ludwigsburg sowie den National Archives und dem United States Holocaust Memorial Museum.